Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Im März 1941, da schreibt die Schriftstellerin Virginia Woolf einen Abschiedsbrief an ihren Mann. Liebster, ich bin mir sicher, dass ich wieder wahnsinnig werde, das schreibt sie da. Und später, ich kann nicht länger dagegen ankämpfen. So schreibt Virginia Woolf davon, dass sie sich das Leben nehmen wird. Und das tut sie 10 Tage nach diesem Brief am 28. März 1941. Von diesen letzten 10 Tagen im Leben von Virginia Woolf erzählt das neue Buch von Michael Kumpfmüller. Ach, Virginia heißt der Roman. Michael Kumpfmüller, ich könnte mir vorstellen, das ist ein Buch, bei dem Sie ja doppelt froh waren, als Sie das fertig hatten. Einmal, weil ein Buch abgeschlossen war, aber vielleicht auch, weil Sie da über so viel Trauriges und Auswegloses schreiben mussten?
Würde ich gar nicht sagen. Ich habe dieses Buch sehr gerne geschrieben, auch in der Überzeugung, dass, oder mit der Überlegung, dass, wenn man Virginia Woolf liest, also die Tagebücher und Briefe, begegnet da ein Mensch, der über diese Krankheit, Depression, wie auch immer man sie nennen will, sehr viel nachgedacht hat. Und zwar in der Weise, dass sie an verschiedenen Punkten immer wieder gesagt hat, wie interessant sie diesen Zustand findet. Ja, sie beschreibt genau die Phasen und wie sie vorbei sind und dass das ein Lernort ist für die Seele. Das fand ich interessant. Und dazu gehört auch der zweite Gedanke dass das, was man Wahnsinn nennt und das, was man Normalität nennt, ein Kontinuum ist, etwas, was ineinander fließt und man nicht einfach abgrenzen kann. Und das ist der Ort, der mich als Schriftsteller interessiert. Inwieweit kann man das nachvollziehen, verstehen, ohne jetzt weder sie als Opfer noch als Täter zu behandeln, sondern als jemand, der eben in diesem schwierigen Gelände operiert. Und mein Versuch war eben zu entdecken, dass das nicht nur ein Schrecken ist, sondern auch eine Option. Und ich glaube, dass die Verstörung, die psychische Krankheit mit der Quelle ihrer Kreativität verbunden ist, ja, und nicht irgendwie nur das andere. Also davon wollte ich erzählen und ich bin selber sozusagen auf die Reise gegangen und das war für mich nicht schrecklich, sondern eigentlich faszinierend.
Jetzt würde ich sagen, dass man das Buch auf zwei verschiedene Weisen lesen kann, die natürlich ineinander laufen, aber man kann es lesen als ein Porträt von Virginia Woolf, eben in diesen letzten 10 Lebenstagen, rückblickend auf ihr Leben. Darüber sollten wir auch unbedingt noch reden. Aber der Teil, den ich eigentlich aus meiner Warte interessanter fand, war dieses Bild von einem depressiven Menschen, dieses Bild von einem Menschen, der ja keinen Halt mehr findet im Leben, für den es eine unerträgliche Last wird, am Leben zu sein. Das Buch läuft ja zu auf die Selbsttötung von Virginia Woolf. Wie haben Sie sich diesen Zustand denn klar gemacht, diesen Zustand so einer tiefen Depression?
Na, ich kenne ihn ansatzweise. Ich glaube, viele von uns kennen ihn. Die Grenze ist dort, wo sich das verabsolutiert und verfestigt und es tatsächlich keinen Ausweg mehr gibt. Und so gesehen stimmt es ja, was Sie zitiert haben, dass sie einen Kampf führt und die in diesem Kampf unterliegt am Ende. Dazu kann man ja am Ende auch eigentlich nur schweigen. Es gibt aber noch eine andere Ebene, dass natürlich der Suizid, das ist ja sozusagen ein Tabuthema auch bei uns, jetzt nicht nur ein schreckliches Ergebnis einer schrecklichen psychischen Verfassung ist, was zweifellos der Fall ist, sondern eben auch immer eine Tat, die andere betrifft. Ja? Also der Suizid ist eine Verzweiflungstat und aber sehr oft eben auch eine Aggression nach außen. Und da habe ich dann in Gestalt von Leonard Woolf auch sehen wollen, dass das gar nicht so einfach ist, das als Angehöriger im weitesten Sinne zu überleben. Ich kenne auch Fälle von, also über eine Ecke immer, aber immerhin sehr nahe von Leuten, wo junge Väter das gemacht haben. Und dann habe ich immer gesehen, ja, was und dann gibt es Kinder. Und habe ich immer gedacht, wie schrecklich ist das denn? Ja, darf man das?
Das ist ja auch ein Teil dessen, was Sie beschreiben, einmal diese. Es hat diese eine Seite, diese brutale Egozentrik einer Depression, dass man nichts mehr wahrnehmen kann, außer das eigene Beschädigte selbst. Das beschreiben Sie sehr klar am Beispiel von Virginia Woolf, dass sie nur noch in der Lage ist, sich selbst zu sehen. Auch zum Beispiel, ihr ist schon auch bewusst, dass sie eine unglaublich erfolgreiche Autorin war, über die alle gesprochen haben, die hochberühmt war. Aber trotzdem erreicht sie das nicht mehr und bedeutet nichts mehr für sie in dieser Situation. Und auf der anderen Seite sprechen Sie ganz am Ende des Buches davon, das sagt dann Leonard Woolf, dass er sich verraten fühlt von seiner Frau. Das sprechen Sie gerade an, dass das auch ein Verrat ist.
Das kommt einmal nur vor, das Wort Verrat, ja. Richtig, richtig.
Aber Sie würden sagen, das ist ein Verrat?
Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde. Ich stelle es zur Debatte. Wobei der Verrat jetzt weniger in der Tat besteht, sondern dass sie sich auch das reflektiert, der Roman ja entscheidet, ihm das nicht zu sagen. Also sozusagen, die lässt ihn in das Unglück offen reinlaufen, nicht wahr? Und das kann man schon als, das kann man schon als Verrat sehen, ja. Was wollte ich sagen? Das Thema mit der Ich-Sucht entsteht bei Virginia Woolf, das kann man sehr genau nachlesen, und ich habe das alles gelesen, was es von ihr gibt, also nicht nur die Romane, sondern eben auch die autobiografischen Texte, das sind ja 3.500 Seiten. Das Thema Ich-Sucht ist ein großes Thema. Und das kommt auf so eine merkwürdige Weise vor, als sie immer weiß, dass sie eine ich-süchtige Person ist. Auch referiert, dass Lennart ihr das immer wieder sagt, als ihren größten Fehler. Insofern weiß sie alles über sich. Sie weiß aber insofern gar nichts über sich, als sie permanent die Ich-Sucht der anderen kritisiert in den Tagebüchern. Und immer so tut, oder der Eindruck entsteht, als wäre sie das nicht. Und wenn ich das noch sagen darf, da ist, berührt sich etwas mit unserer Gegenwart. Denn in aller Vorsicht gesagt, das scheint ja eines der Probleme der, sagen wir, westlichen Gesellschaften zu sein, dass das Ich eine problematische Rolle spielt, um es vorsichtig zu sagen. Man kann auch von der narzisstischen Gesellschaft sprechen. Und das Problem ist, dass das am Ende das Ich eigentlich in einen leeren Verzweiflungszustand führt, strukturell. Und in Gewalt, könnte man sagen, an anderer Stelle. Also das hat mich auch beschäftigt. Also das ist kein lustiges Thema, aber ich glaube, dass es richtig ist, das mal zu besprechen.
Sie sind hier mit Ihrem neuen Buch, Ach Virginia, ein Buch auch über Virginia Woolf. Ich erinnere nochmal, eine der berühmtesten Autorinnen, die das Schreiben erneuert hat, neue Form für den Roman gefunden hat, Mrs. Dalloway, Die Fahrt zum Leuchtturm, große Beispiele dafür. Oder ihr Essay, Ein Zimmer für sich allein, einer der Basistexte des Feminismus. Und auch gerade deswegen, wegen dieser Rolle in der Bewegung des Feminismus, muss man sich wahrscheinlich gut überlegen, ob man als Mann über so eine Ikone schreibt. Was haben Sie denn vorher gedacht über das Risiko, das Ihnen vorgeworfen werden könnte, dass Sie da als Mann unangemessenerweise eine Frau in Besitz nehmen?
Ja, das war mir ansatzweise bewusst, wobei das mich dann immer eher motiviert. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Also diese amerikanische, also vor allem amerikanische Idee, dass man in Zukunft doch bitte nur noch der über die Dinge spricht, der von ihnen betroffen ist, also sozusagen dieses linke identitäre Denken, das halte ich für eine absolute Katastrophe. Weil es eigentlich dazu führt, dass also die Wir-Gruppen über sich sprechen und am Ende nur noch das Ich über sich, und das heißt also die einzige Legitimation. Das finde ich katastrophal. Nein, natürlich muss eine, in dem Fall ich, männliche Stimme über eine Frau schreiben können. Da darf man sich darüber ärgern, meinetwegen, aber das ist nicht illegitim. Mal abgesehen davon, dass ich diese Genderisierung der Sprechlizenz eigentlich unsinnig finde, denn natürlich bin ich als Mann limitiert, in jede weibliche Gedankenfalte zu schlüpfen, aber zunächst mal bin ich ein Mensch. Und ich denke oft darüber nach, wir hatten in den 80ern mal so das Konzept des Androgynen. Und das kommt mir ja inzwischen absolut liebenswert und progressiv vor, weil ich immer sagen würde, ich bin ja auch eine Frau. Ja? Also ich habe auch weibliche Anteile, die ich auch, glaube ich, leben kann. Und von daher finde ich diese ja letztlich äußerlichen Zuschreibungen und Lizenzierungen wirklich eine Katastrophe.
Andererseits sprechen Sie in Ihrem Text selbst über Grenzen der Wahrnehmbarkeit. Sie lassen Ihre Virginia Woolf mal denken, okay, ich habe immer wieder auch über Männer geschrieben, aber eigentlich weiß ich nicht wirklich, wie es einem Mann geht, wie sich ein Männerkörper anfühlt, wie es sich anfühlt, einen Penis zu haben und so weiter. Das gilt ja dann auch umgekehrt.
Ja, aber das hat einen anderen Grund, dass Sie das nicht weiß. Weiß, hat mit dem Trauma zu tun, das sie im Hinblick auf männliche Sexualitätserfahrungen ihrer Kindheit hat, wobei das relativ unklar ist, auch bei ihr, wie sie es formuliert, aber es hat da etwas Schreckliches gegeben. Und das führt dazu, dass sie am Ende ja auch diese Ehe mit der Bedingung oder der Ansage eingeht gegenüber Leonard Woolf, dass Sexualität ausgeschlossen ist. Also das finde ich ist kein guter Grund. Aber dass es Grenzen gibt, ist doch eine pure Selbstverständlichkeit. Also das gilt für die Literatur. Die Literatur versucht immer etwas zu verstehen. Und da gibt es Lücken und in diese Lücken hinein kann der Leser denken oder auch nicht. Aber das hat die Literatur ja nie behauptet. Kein Text der Welt kann das behaupten, dass er Wahrheit produziert, sondern eine Interpretation der Wahrheit. Und was jetzt Virginia Woolf angeht, habe ich natürlich, ich habe das erwähnt, ich habe 3 Monate Tag und Nacht Virginia Woolf gelesen, um zu verstehen oder zu verstehen, zu versuchen in dem Text, denn mehr habe ich ja nicht von ihr, wer sie gewesen sein könnte, nicht wahr? Und da gibt es Leitmotive und die kehren dann auch in meinem Buch wieder. Und
wo kam das eigentlich her? Warum wollten Sie überhaupt über Virginia Woolf schreiben?
Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass ich eines Tages vor meinem Bücherregal stand und dann sah ich da so 5 gelbe Bände. Da gab es in den 80ern mal so eine Fischer-Edition mit großen Helden der Literatur. Und mit 25 habe ich diese Kassette für den Hörfunk besprochen. Und ich weiß nicht, welche Wege dahin führen, aber ich glaube, das, was ich vorhin sagte, dieses Problem Depression, Narzissmus, Leere, die Falle, die darin steckt, das beschäftigt mich auch außerhalb schon länger. Und ich glaube, so kamen wir zueinander.
Jetzt sind schon die ersten Kritiken zu Ihrem Buch erschienen, eine in der Zeit von Ingeborg Harms. Und die macht Ihnen da Vorwürfe, muss man sagen. Die schreibt, Ihre Virginia, wie Sie sie schildern, sei wirr, kläglich, empfindungslos. Sie mache putzige Beobachtung, werde wieder zum Mädchen. Also der Vorwurf, Sie hätten diese große Autorin zu klein gemacht in Ihrer Darstellung. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?
Das darf sie natürlich so lesen, weil sie eine freie Leserin in einem freien Land ist, sage ich immer. Aber ich halte das für doppelt falsch, denn die Virginia Woolf in ihrem gesellschaftlichen Verhalten mit anderen war provokativ, war kindisch, alles Mögliche. Also ich würde immer sagen, sie wird, und das hat ihr nicht gefallen, von mir nicht als Heilige behandelt, sondern als Mensch. Und dass ein Mensch auch, es geht um eine Stelle, wo sie so ein Flugzeug spielt, sozusagen der Infantilismus ist Teil einer menschlichen Psyche. Und das gilt auch für Virginia Woolf. Von daher bin ich da so gesehen eigentlich ganz entspannt. Also ich finde das Unsinn.
Michael Kumpfenmüller, sein Buch heißt Ach Virginia, ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen mit 236 Seiten. Ich sage vielen Dank.